von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Und ich kann gleich sagen, es ist mir eine unglaubliche Ehre. Und ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Denn es ist ein Mann hier, der zur Topgarde der deutschen Schauspieler gehört. Bei dem wir nach dem Schleswig-Holstein-Bezug gar nicht lange suchen müssen. Axel Milberg ist mein Gast. Schönen guten Abend.
Ich freue mich, hier zu sein. Hallo, guten Abend.
Ein Bayer ja eigentlich auch, müssen wir inzwischen sagen. Und eigentlich schon ziemlich lange.
Stimmt. Also, kleine Rätselradrunde. Ich habe 2/3 meines Lebens in München verbracht.
Ja.
Aber 20 Jahre in Kiel. Wie alt bin ich?
Das ist eine gute Dreisatzaufgabe. 20? Ich dachte, mit 17 sind Sie gegangen. Oder haben Sie sich jetzt älter gemacht extra?
Nee, ich wollte vielleicht mal angeben in einem anderen Interview, aber in der Tat 20. Ich habe nach dem Abitur noch 2 Jahre hier angefangen zu studieren, bis ich merkte, Freunde, es geht nicht länger.
Ja, aber Kiel ist Ihnen geblieben. Sie haben mal gesagt, der Ort, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, ist Kiel. Ich bin zwar weggegangen damals, aber emotional hier hängen geblieben. Wird man das nicht los, wenn man Kiel hat?
Naja, in dem Sinne, dass wenn ich wiederkomme, sofort zurückschlubbel so in diesen Jungen, der ich war mit 15, 17, 11, 13 Jahren oder so und mich überfällt geradezu eine nostalgische Sehnsucht, dass ich immer noch eigentlich in Kiel sein möchte. Und vergesse, dass ich eigentlich durch die Tür gegangen bin, die ich mir fast nicht habe zu träumen wagen und dann beruflich eben das gemacht habe, was ich gemacht habe.
Auch darüber wird zu reden sein heute Abend. Ich finde es schön, dass Sie die Tür nach Kiel jetzt für diese 2 Stunden mindestens ganz weit geöffnet haben. Ich hätte eine große Bitte an Sie. In meiner Sendung ist es so, dass der Gast sich am Anfang selber vorstellt und ich mir immer denke, es ist blöd, der muss dann lange nach Worten suchen und sagt, was sagt er jetzt und was sind die größten Erfolge für mich? Ich schreibe das einfach vorher schon mal vor in Ich-Form. Ich habe hier etwas vorbereitet.
Und das soll ich ablesen?
Würden Sie das tun?
Ja, ist doch lustig.
Das ist Axel Milberg, wie ich ihn sehe und er sich selbst vorliest.
Okay. Also es ist jetzt wirklich Prima Vista für die Zuhörer, die das kennen.
Das ist Latein, müssen wir auch den Zuhörern sagen. Prima Vista heißt, er hat es vorher noch nicht gesehen.
Genau. Also ich lese das zum ersten Mal und da steht jetzt, für mich, Axel Milberg, ist die Schauspielerei ein ewiger Spielplatz. Das reizt mich. Ich liebe es, die Lücken der Figur, deren Charakter das Drehbuch schon festgelegt hat, aufzuspüren und auszufüllen. Soll ich das Ganze lesen?
Ja.
Die Figur aus meiner Sicht zu komplettieren, ohne darüber ausschweifende Diskussionen zu führen. Und genau in diesem Moment entsteht am Set oder auf der Bühne eine Dynamik, die ich an der Schauspielerei so sehr liebe und schon immer liebte. Gebürtig komme ich aus Düsseldorf, einem Stadtteil von Kiel. Meine Familie war, wie sagt man so schön, gut bürgerlich. Meine Mutter eine Ärztin, mein Vater Rechtsanwalt. Und ich war schon immer anders als der Rest der Familie. Ein Idealist, ein Schwarmgeist, ein Junge, der gerne und gut imitierte, da fehlt übrigens ein Komma. Ein Junge, Komma.
Ich wusste es.
Und der gerne und gut imitierte und darstellte. Deswegen war es für mich auch ein konsequenter Schritt, auf die Schauspielschule zu gehen. Und dazu musste ich raus aus dem Norden. Hamburg wäre zu nah gewesen und in Bayern lebt es sich so wunderbar. Oder sagen wir, das ist kein Kommentar zum Text, sondern ich bin ein bisschen erkältet. Oder sagen wir, dort lebt es sich auch schön, zudem etwas sonniger im Schatten der Berge. Und auf die Seefahrt muss ich dort nicht verzichten. Deswegen besitze ich ein kleines Bötchen, mit dem ich raus auf den Ammersee schippere, um dort die Stille zu genießen. Wahrscheinlich ist, dass ich dort schwankend ein Buch lese, denn ich lese für mein Leben gern. Deshalb habe ich wohl Philosophie, Literatur und Theaterwissenschaften studiert. Nur kurz, denn darauf folgte die Erkenntnis, dass die Schauspielerei wahrhaftig meine Berufung ist und auch eine Gelegenheit, dass ich bedingungsloser zu leben. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass man verrückt sein muss, um vor einem Publikum aufzutreten und sich den Kritiken und Bewertungen ständig auszusetzen. Sollten diese einmal, und das ist sie wirklich selten, zu harsch sein, stehe ich dennoch aufrecht vor dem Spiegel. Denn wenn ich mir etwas nicht gestatte, dann ist es die Selbstverzwergung.
Das haben Sie wunderbar gemacht. Wie Sie auch in einen Text über sich gleich alles hineinlegen können.
Ja, am Ende wurde ich tatsächlich etwas ungeduldig.
Weil's
aber
so lang ist.
Es ist nicht groß falsch. Es ist alles irgendwie so okay. In einem stimmt es nicht ganz. Ich lese tatsächlich sehr wenig außerhalb des Beruflichen. Da bin ich etwas faul geworden, weil es ist schon, ich mache ja relativ gerne und häufig Lesungen, schon eine Menge, was ich da durchstudieren muss.
Ja, ansonsten aber alles richtig, Selbstverzwergung, finde ich ein wunderschönes Wort, das haben Sie auch geschaffen.
Ja, ich wende das manchmal an, wo es notwendig ist, wenn so Leute, ich selber auch, auf Milde hoffen, wenn sie sich selber besonders klein machen. Und niedlich und nett und ich wollte doch nur, ich bin doch und so weiter. Ich habe mit einem Kollegen am Theater, der seine Garderobe neben mir hatte, so eine WG-Sprache damals immer gesprochen. Und da haben wir uns immer schlapp gelacht, immer so, ne, weißt du, also jetzt auch so die, du weißt doch, dass die Bürste, ja, mit dem blauen Bürstenkopf nur für die Pfannen ist, ja, und für die Töpfe. Und ich finde es echt jetzt nicht so gut. Denk einfach mal drüber nach, wenn du die auch für die Teller einsetzt. Ja, weil da haben wir ja die mit dem roten Bürstenkopf und so. Ne? Also ich finde das schon gut, dass du das jetzt auch erstmal anerkennst und mir zugehört. So in diesem Ton, ja. Ja. Und das ist so ein bisschen Selbstverzwergung. Ich tue dir nichts und tust du mir auch nichts. Ne? Also diese Kalkulation geht in unserer Gesellschaft, glaube ich, selten auf.
Herr Milberger, Sie haben ja gesagt, um mein Leben als Schauspieler leben zu können, musste ich alles hinter mir lassen, einen klaren Schnitt machen. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Sie sind mit 17 nicht wirklich, es war eher 19, 20, weggegangen aus Kiel. Um eben tatsächlich das Leben als Schauspieler leben zu können. Wäre das von hier nicht möglich gewesen?
Es gab in Kiel keine Schauspielschule und Hamburg wäre mir zu nah gewesen. Ich musste wirklich weiter weg und bin damals dann mit meiner Ente mit zwischen 70 und 90 Stundenkilometer nach München geruckelt und mich heimlich auf die Falkenberg-Schule beworben.
Heimlich, weil Ihre Eltern das nicht gut gefunden hätten?
Nein, weil ich so tickte, dass ich dachte, falls ich es nicht bestehe, dann muss ich niemandem erzählen, ich bin durchgefallen. Und ich habe mich aber auch nur an diese einen einzigen Schauspielschule beworben. Und hätten die gesagt, zisch ab, du Spinner, hätte ich diese Aufforderung Folge geleistet.
Und hätten es nicht nochmal versucht, glauben Sie?
Ich hätte es, glaube ich, nicht nochmal versucht.
Was hätten Sie dann gemacht?
Ich wäre möglicherweise Deutschlehrer geworden, wenn ich mit etwas mehr Glück Journalist und mit noch mehr Kühnheit Schriftsteller oder sowas. Irgendwie hätte es immer damit zu tun gehabt, dass ich die Welt sozusagen erlebe, sehe, wahrnehme, empfinde und hätte gerne dann darüber Auskunft gegeben.
Sie sind ein großer Beobachter, das merkt man natürlich in dem, was Sie tun. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen beobachten, wie das damals war in Kiel, Ihre ersten Jahre. Sie sind in Düsternbrook aufgewachsen, das ist besseres Kieler Viertel? Schöne Villa?
Nein, keine Protzvilla, die gibt es da ja auch mit Erkern und Türmchen und so. Sondern eigentlich ein normales, wenngleich auch alleinstehendes Haus im Forstweg. Und das war so eine ganz behütete Kindheit eigentlich mit meinen Eltern und zwei älteren Geschwistern.
Und wenn Sie jetzt zurückkommen, dann ist das ja auch alles noch so. Also Kiel hat sich sehr verändert, aber in dem Bereich könnte ich mir vorstellen, nicht so sehr, oder?
Ein bisschen. Doch, gibt auch ein paar Neubauten da an der Sternwarte. Und für mich als Kind war dieses Düsternbrook besiedelt eigentlich von all den Figuren, die in den Grimmschen Märchen vorkamen und die las meine Mutter mir vor. Und ob das Hänsel und Gretel war, klar, die verliefen sich im Düsternbrooker Gehölz. Und Frau Holle schüttelte die Kissen aus im Niemandsweg, da in diesem einen Haus, wo es eben zur Sternwarte hochgeht, so ein altes, graues Gemäuer und so.
Sie mussten das Elternhaus irgendwann verkaufen in Düsternbrook. Wie schwer ist das gefallen?
Ich machte sozusagen für meine Geschwister die Auflösung nach und nach. Die hatten weniger Zeit als ich. Aber mir war es auch wichtig, jeden Gegenstand nochmal in die Hand zu nehmen, vom Keller bis zum Dachgeschoss. Als Kind, der sozusagen 20 Jahre in dieser Welt gelebt hat, war das natürlich ein Archiv voller Erinnerungen und Geschichten. Und manche Geschichten tauchten dadurch auch erst wieder auf. Und sind sozusagen in diesen Zettelkasten meiner Erinnerungen gewandert. Ja,
das Elternhaus war für Sie gleichbleibend mit einer stehengebliebenen Uhr. Habe ich auch von Ihnen gelesen. Für Sie ein sehr schönes Bild.
Ja, weil meine Mutter mich da auch ein bisschen geprägt hat. Sie sammelte schöne Dinge. Ja, und das war nicht immer ganz geschmackssicher, darf ich sagen. Da war auch durchaus Kitsch dabei und Drucke, von denen sie glaubte, das sind Originale und ganz großer Künstler steckt dahinter. Sie war also mit anderen Worten sehr beliebt bei Kunsthändlern und Antiquitätenhändlern, die immer die
Frau Milberg wieder
Tür für sie öffnete und sagt, Frau Milberg, wir haben da was sehr, sehr Schönes, Neues. Und sie, ach Gott, und so lernte ich viel über Kunst und Kunstgeschichte und über die Kunst des Betrachtens von Gegenständen. Aber ich war damals schon zum Teil dabei, auch milde zu lächeln und zu sagen, wie das der Norddeutsche dann sozusagen pflegt, ach Gott, wenn es ihr Freude macht, nicht? Und sie lebte glücklich in dieser Pracht. Und das war tatsächlich so ein bisschen eine Zeitreise.
Was für schöne Erinnerungen. Ich habe vorhin gesagt, ich war schon aufgeregt. Andererseits kann ich auch sagen, wir sind Kollegen. Sie werden sich erinnern an Borowski und die Frau am Fenster damals. Sie hatten eine Kantinenszene und sie haben einen 10-Euro-Schein einem sehr motivierten, sehr gut aussehenden Kantinenkassierer überreicht. Und diese Szene wurde mindestens 8-mal gedreht und es lag nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Kollegen. Ich war der Mann an der Kantinenkasse.
Ach, und Sie haben gepatzt?
Ich nicht. Nein, nein, es war der Kollege neben Ihnen.
Ach so.
Ja, ja. Ich habe noch ein Beweisbild. Und zwar, weil ich so aufgeregt war, ich habe mich hier rot eingekreist. Man sieht nur meine Brille und das Kantinenhütchen.
Ja.
Jetzt erinnern Sie sich, oder?
Ja, ja. Na, ich habe mich natürlich auch sofort so erinnert, aber Sie haben die Haare eben anders.
Ist das so, dass manchmal, ich meine, die haben ja viele Komparsen, viele Statisten dabei, dass die dann auch sich auf so eine Ebene heben und denken, also ich bin eigentlich jetzt kurz vor Milberg?
Nein, also ich versuche immer wirklich freundlich und respektvoll zu allen zu sein, egal in welcher Position oder Funktion. Das finde ich total wichtig und schieße da manchmal dann an Vertraulichkeit, ich selber, übers Ziel hinaus und erzähle Witze und duze Leute und so. Und dann führt es tatsächlich manchmal dazu, dass da kann man niemandem einen Vorwurf machen, die dann auch dermaßen familiär mir kommen, dass also ein Selfie mit mir nicht reicht, sondern nochmal und nochmal und nochmal und dass mir dann auch Krankheitsgeschichten erzählt werden und privateste Geschichten und ich Rat geben soll und so, dann muss ich das irgendwann wieder stoppen, weil ich ja noch ein bisschen was zu tun habe.
Ja. Herr Milberg, wie viel Axel steckt in diesem Klaus?
Also 85% sagt Nicholson immer, wenn man ihn fragt, wie viel steckt von ihm in einer Figur, die er spielt. Ich finde eigentlich weniger beim Borowski. Also ich versuche in den Büchern und in der Buchentwicklung die Figur immer von mir fernzuhalten, weil ich ja eine Rolle spielen will und nicht mich selber. In der Tat, vieles ist natürlich von mir. Bewegungen, die Stimme, wie ich gehe und manchmal auch Eigenschaften, aber die Figur ändert sich da auch immer wieder, je nachdem, welcher Autor schreibt oder welches Gewicht der Regisseur und der Autor in dieser Geschichte auf den Charakter des Ermittlers legt. Eben, das kann ja so unterschiedlich sein.
Sehr schwer vor tatsächlich, weil es ja nicht so ist wie diese vielen Serien, von denen wir jetzt so viele haben, die so stringent durcherzählen, sondern sie sagen, es einen anderen Autor, der auch ja erstmal diese Figur Klaus Borowski vorgesetzt bekommt und drumherum was schreiben soll, einen anderen Regisseur, der das vielleicht anders angeht.
Also ich nenne mal ein Beispiel, Jan Bonny, der Regisseur von Borowski und das Fest des Nordens. Das war ein brutaler, auch ein humorloser Tatort. Da war die Figur Borowski anders. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir führen diese Figur so und so weiter. Und ich sage, haben Sie denn, ich erfinde jetzt irgendeinen Satz, aber haben Sie denn die Unterlagen zur Hand? Und dann sagt Jan Bonny, gut, das haben wir jetzt so gedreht, so freundlich. Jetzt machen wir doch mal eine, wo der Borowski so ein bisschen ungeduldig wird, ja. Und so. Und er sagt, nee, machen wir nicht. Doch, Axel, die nehmen wir dann nicht, aber wir probieren es einfach mal aus, ja.
So muss man also mit Schauspielern reden.
Ja. Und dann habe ich gesagt, haben Sie denn die Unterlagen zur Hand? Nee, komm, das ist ja immer noch freundlich, da ist ja gar keine Veränderung. Sag's nochmal, haben Sie denn die Unterlagen zur Hand? Das ist jetzt aber scheiße gewesen. Ja, sagt er, ja, weiß ich nicht, ich fand's nicht scheiße, aber wir haben's jetzt mal und ich entscheide das dann im Schnitt. Ja, so wird man also als wohlmeinender Ermittler irgendwie zum jähzornigen Stinkstiefel und so weiter. Aber die Figur ist eigentlich eine andere. Das heißt, ich zeige damit nur mit diesem Beispiel, der Regisseur hat Macht, hat Einfluss, entscheidet sich, setzt sich durch, sitzt am Schneidepult und ich habe Varianten gespielt und so ist es. Ehrlich gesagt, mir gefällt es auch ganz gut, dass das nicht so eng gefasst ist.
Macht auch den Reiz ja eigentlich aus. Da.
Ja, und wir Menschen sind ja auch in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich.
Ja.
Das macht die Lebendigkeit auch aus und es bleibt immer ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit.
Wir haben nun 2018 ein Jubiläumsjahr tatsächlich, was Kommissar Borowski betrifft. Wenn Sie zurückgucken, können Sie sagen, welches für Sie der herausragendste war?
Ich mochte immer sehr die Drehbücher von Sascha Arango, weil da die Figur auch einen nervigen Witz hat und einen klugen Humor und mit beidem auch die Ermittlungen gut vorankommen. Er täuscht die Verdächtigen, indem er sich ein bisschen blöd stellt. Und er kann auch lügen und manchmal besser als die Verdächtigen, die lügen, lügt er zurück. Im tiefsten ist er eigentlich unmoralisch und den Tätern nahe. Ja, aber er gehört auf die Seite der Guten. Und ich weiß nie, was im nächsten Augenblick passiert. Das liebe ich.
Und das machen Sie noch weiter?
Ja, das mache ich weiter. Das machen wir weiter. Mindestens noch 3 Jahre.
Sie sind viel beschäftigt.
Sie haben die Initialen Jan Malte Andresen.
JMA.
Von unserem Auto. Meine Frau heißt Judith.
Na.
Wir leben in München und es ist immer M-A-J oder M-J-A.
Ja.
Je nachdem, wer von uns beiden gerade die Oberhand hat.
Aber für meine Initialen müssen Sie nach Jena ziehen.
Gut. Jena ist sehr, sehr schön.
Ist es wohl. Ich war noch nie da.
Ich auch nicht.
Ehrlich nicht? Ich dachte, Sie sind überall schon rumgekommen. Sie machen Lesungen.
Ja,
sind heute hier
war ich in Jena? Dort. Ich war, nein.
Ist hier nicht schlimm, nicht. Wenn Sie das sagen.
Aber ich war in der Nähe.
Also viel beschäftigt sind Sie. Fahren mit Ihrem Auto, in dem mit dem Kennzeichen M-JA, auch zu Auftritten? Oder sind Sie eher mit der Bahn unterwegs? Fliegt Herr Milberg gerne?
Ich bin jetzt häufiger mit der Bahn unterwegs. Wobei ich denke, die Bahn steht häufiger auf den Gleisen als früher. Warum? Nicht, weil sie schlechter ist, sondern ich glaube, es ist einfach durch die Digitalisierung und durch die Auswertung in jeder Fahrtsekunde so viel an Informationen verfügbar, dass dauernd irgendein System blockiert und sagt, nee, da können wir nicht weiterfahren. Und wenn das Klopapier alle geht, irgendwie,
dann ist es Störung,
dann
Betriebsablauf.
Stehen wir auf freier Strecke. Ja, also so kommt es mir so ein bisschen vor.
Da ist ja wieder der Beobachter, Axel Milberg, der wirklich den genauen Blick hat, Hintergründe sucht, versucht herauszufinden.
Naja.
Und so ja auch in die Arbeit am Set geht. Wenn ich sage, Sie sind viel beschäftigt, lieber so oder ginge es auch mal besser mal anders? Also sagen Sie vielleicht auch, ein bisschen mehr Ruhe wäre schön.
Das denke ich seit letztem Jahr, ein bisschen mehr Ruhe wäre schön, damit die Sachen, die ich mache, auch alle Sinn machen, dass das Spaß macht, dass ich genau bin, dass ich es vor allen Dingen selber auch richtig erlebe. Dieses Husch-Husch und Rasch-Rasch und Komm und Schnell und so weiter, auch in unserer Medienwelt. Du bist überall und nirgends und hast ein vages Gefühl von Wichtigkeit und erlebst aber eigentlich gar nichts. Und deswegen, vielleicht auch typisch norddeutsch, aber ein bisschen auf die Bremse treten, langsamer, weniger, sich Zeit lassen für den Augenblick. Das ist die größte Kunst überhaupt. Sich Zeit lassen für den Augenblick, im Augenblick sein. Und nicht schon, ich muss jetzt eigentlich und das auf einer Arschbacke absitzen. Mhm. Das ist nichts.
Fehlt Ihnen das Theater?
Es fehlt mir nicht, gebe ich zu, mit leichtem Bedauern. Also es ist jetzt nicht so ein Riesenkrater entstanden.
Wenn Ihre Söhne diesen Weg einschlagen würden und sagen, Papa, ich möchte Schauspieler werden, Würden Sie das sofort unterstützen?
Drei haben sich schon anders entschieden und der Jüngste, vielleicht, dachten wir vor 5, 6 Jahren, der ist jetzt 14,5, August hat schauspielerisches Talent ohne Frage, aber der macht wahnsinnig viel Sport. Mal gucken, ob ja, wie das überhaupt so wird mit den Schauspielern, ob wir tatsächlich in diesem System auch so bleiben. Aber wenn er Talent hat, wenn ich das Gefühl habe, es fällt ihm leicht und er hat voll Talent, dann würde ich ihn schon unterstützen.
Und seien Sie nicht so kritisch. Loben Sie auch.
Das ist das Problem. Wir loben ohne Ende, 24 Stunden am Tag und wickelt uns um den kleinen Finger. Das ist das Problem, nicht, dass wir zu kritisch sind.
Dann andersrum.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass er ein ganz eigener Kerl ist und dass er nicht denkt in diesen Kategorien von richtig und falsch. Und wenn ich das so mache, ist es richtig, sondern dass er unverwechselbar ist bei dem, was immer er macht. Und wenn er das als Schauspieler auch entwickelt, soll es mir recht sein. Wir denken natürlich, die wir da Jahrzehnte in dem Beruf sind, das sind immer so relativ kleine Einheiten. Ja, man wird engagiert und dann macht man sein Ding und dann ist es wieder so und so. Also wenn man sein Kind liebt, dann schaut man da schon liebevoll besorgt drauf. Ja.
Einer der beliebtesten, der besten Schauspieler Deutschlands heute, mein Gast Axel Milberg ist hier. Das geht runter wie Öl, oder?
Guten Abend. Ja, ich dachte gerade, als ich Ihnen zuhörte, so bringen Sie die Gäste zum Reden.
Ja, muss immer wissen, wie
eigentlich
das geht.
Eigentlich wie ein guter Kommissar auch.
Ja.
Der lobt auch und sagt, willst du eine Zigarette oder eine Tasse Kakao?
Ja, aber das ist doch Good Cop, Bad Cop eigentlich, das Motto dort. Einer ist der Nette und einer ist der, der die Wahrheit sagt.
Aber beim CIA, sagte neulich auch einer der Chefs, sprach sich gegen Folter aus und sagte, besser ein guter Kaffee als Elektroschocks. Man erfährt mehr.
Ich habe Kaffee hier, nehmen Sie noch ein Tässchen.
Ich dachte, ich habe Kaffee hier oder Elektroschocks.
Wollen Sie? Sie leben, und da kann ich jetzt tatsächlich sagen, wie ich, in einer Patchwork-Familie. Haben Sie auch damals gedacht, das funktioniert nicht, dieses Zusammengewürfelte, das kann gar nicht gut gehen?
Als es anfing?
Nee, vorher noch, als Sie quasi noch in einer anderen Beziehung waren.
Ob ich da schon über Patchwork nachgedacht
also
habe?
Also viele, die in der ersten Ehe sind, ja. Ja, und auch Kinder haben,
ja.
Die, das ist natürlich das Ideal und das ist alles so wie es sein soll,
ja.
Und wie man es ja auch vorgelebt bekommt. Und dann hört man von den anderen, da hat sich jemand getrennt und jetzt leben die Kinder aus der ersten Beziehung bei ihr und hin und her. Und dann ist man schnell dabei und sagt, na, das wäre für uns nie und das kann doch gar nicht gut gehen.
Bei mir war es vielleicht umgekehrt. Ich habe gedacht, ja, toll, das ist ja auch eine Bereicherung und die machen das irgendwie so nett. Nach außen hin wirkte das auch immer ganz friedlich und harmonisch und gelingend. Aber wie das dann bei uns anfing, eigenes Kind und zwei neue Söhne, war das schwierig, weil ich hatte Sehnsucht nach meinem Sohn und konnte den aber nur zu bestimmten Zeiten sehen. Und so weiter. Und haben da doch ein paar Monate und Jahre Zeit gebraucht, um in den richtigen Swing zu kommen. Und viel Klugheit und Gespräche mit meiner jetzigen Frau, wie wir das richtig machen. Und ich kann nur als Tipp sagen für Menschen, die in diese Lebenssituation kommen und sich verlieben in einen neuen Mann oder eine neue Frau, die schon Kinder mit in diese Beziehung bringen würde, lasst euch Zeit und versucht euch nicht zu überfordern, zu früh zu verlangen, aber das sind doch meine Kinder, die musst du doch auch lieben. Wenn du mich liebst, musst du doch alle lieben. Und das Allerbeste ist, man verlangt nicht so viel von dem anderen, dann kann da etwas hinwachsen.
Ja, ja.
Dann kann das hinwachsen, was am Anfang als bloße rhetorische Forderung und als Ungeduld vermittelt wird und was aber nicht zum Ziel führt. Das funktioniert so nicht. Ja, das geht nur immer alles freiwillig. Überhaupt auch in der Erziehung der Kinder funktioniert alles freiwillig. Nur dann hat es Bestand über einen längeren Zeitraum.
Jetzt leben Sie in München. Ihre Frau hatte eine Fernsehsendung, in der sie Alltagsgegenstände auf grandiose Art und Weise umfunktioniert hat. Darf ich mir vorstellen, dass bei Ihnen zu Hause eine Wischmopp-Lampe im Wohnzimmer steht zum Beispiel?
Ja, die Wischmopp-Lampe nicht, aber in der Küche eine Lampe aus, wie nennt man das, Einfüllstutzen oder aus
Trichtern.
Trichtern.
Ja.
Ach. Plastiktrichter, blau, Warenwert 4,95 oder so, zusammengeführt durch so ein Kuchengestell. Das in der Tat ist sozusagen vom Barockschrank meiner Mutter übrig geblieben. Aber es ist wirklich sehr lustig. Wir haben zum Beispiel auch ein Nudelkleid, was so auf einem Metallbügel, ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass meine Frau mal eingefädelt hat. Sieht sehr schön aus. Aus nicht natürlich gekochten, sondern aus harten, rohen Vollkornnudeln ein Nudelkleid. Das sie zu hohen italienischen Feiertagen trägt.
Ja. Wenn das ihre Mutter wüsste, oder? Sie haben so schön erzählt, wie ihre Mutter.
Ja, die beiden haben sich sehr gut verstanden. Ja. Und zum 80. Geburtstag, wo meine Mutter aufgeregt die ganzen Gäste begrüßte. Sie mochte Judith sehr, weil auch Judith so gerne lacht und gerne erzählt und so lebendig ist. Und das hat meiner Mutter sehr gefallen. Und Judith hat dann noch bei genauerem Hinsehen meiner Mutter so ein paar Haarklammern aus dem Haar entfernt, die meine Mutter irgendwie übersehen hatte, bevor sie alle begrüßte. Und dann haben die beiden sich auch weggeschmissen vor Lachen. Ja. Also,
aber hat keine.
Nein, meine Mutter hätte das alles, glaube ich, sehr gefallen, wie es sich entwickelt hat.
Ihre Frau Judith ist eine eigenständige, selbstbewusste, hochintelligente Frau, die auch nie müde wird, über sie zu sprechen.
Ja.
Ich habe ein paar Sätze gesammelt, die Ihre Frau über Sie gesagt hat.
Ja.
Und Sie können ja mal sehen, ob das jetzt auch schon vieles über Axel Milberg aussagt, ob sie recht hat oder nicht. Wahrscheinlich hat sie recht. Aber ob das jetzt alles aus Ihrer Sicht so stimmt, Sie sind bereit.
Okay, ich bin fest angeschnallt hier.
Judith sagt, wenn bei uns zu Hause beispielsweise der Ausguss verstopft ist, dann schauen Sie in meiner Familie immer mich an, statt meinen Mann. Also mehr Dichter und Denker als Handwerker.
Ja. Also da könnte ich natürlich sehr listig antworten und sagen, der Ausguss im Bart, es ist wahrscheinlich, dass es Ihre Haare sind und nicht meine.
Das soll sie selber
die,
bei.
Die den Ausguss verstopfen. Wir haben ein Sieb aber in der Küche und das klopfe ich bestimmt 3-4 Mal täglich an die Innenseite des Biomüllkastens, ja, wo dann die Essensreste verschwinden. Meine Frau schnappt sich aber die Instrumente, den Hammer, die Heißklebepistole und ich hindere sie ungern daran.
Gut.
Und ich finde das ehrlich gesagt auch sexy, wenn eine Frau das kann. Dieses dauernd, die Rollen sind so und so verteilt, ist auch fade.
Ja. Sie sagt, mit Axel fühle ich mich komplett. Das ist ein wunderschönes Kompliment. Das ist doch ein Geschenk, oder? Wenn der Partner das ausspricht.
Absolut, das ist bezaubernd. Ja. Das freut mich sehr.
Ist es eine Beziehung der Kommunikation auch? Ist das auch der Schlüssel?
Absolut, absolut, absolut. In jedem Bereich des Lebens ist Kommunikation so wichtig. Und das ist auch das, was wir auch unserem jüngsten Sohn, der sich gern so ein bisschen unsichtbar macht und scheu ist, der schon erwähnte August, vermitteln wollen. Kommuniziere, sag es doch. Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist in 25 Jahren nicht verschoben oder anders geworden.
Axel hört sehr genau zu und ist an Details interessiert, also Interesse füreinander. Sie sagte aber auch, mein Mann ist manchmal eifersüchtig auf Begegnungen vor ihm, manchmal auch auf platonische. Ist Eifersucht eine ihrer Schwächen?
Nein, ich glaube, ich habe ja keinen Anlass und ich glaube, dass, wenn das jetzt nicht vollkommen aus dem Ruder läuft und zu Verboten führt und du darfst dies nicht und du darfst das nicht, Eifersucht auch so ein Gefühl ist von, ich stelle mir diesen Menschen so attraktiv und toll vor. Ja, und wie für mich, so sieht ihn doch die ganze Welt, so begehrlich auch und so ideal und so weiter. Und ich möchte, dass das eigentlich nicht aufhört.
Ja. Ich finde das schön, wie Sie das sagen, also dass man dieser Vergleich. Also,
naja, es kann mörderisch sein, ja, aber ich finde das so. Wenn ich das Gefühl habe, ja komm, die Alte, die schaut doch eh keiner an. Ja, das
ja, ist ja. Also wurscht. Aber was man außer Acht lässt, ist, dass der Partner einen selbst ja genauso sieht.
Ja.
Und das darf man nie vergessen. Ich bin auch tierisch eifersüchtig und ich kann das genau nachvollziehen, was Sie sagen. Und was ich außer Acht lasse, ist, dass sie ja genauso sagt, der ist irgendwie was ganz Besonderes und ich habe aber einfach nicht so viel Angst. Ich bin mir sicherer da.
Oder zum Beispiel so eine Situation, dann sagt Judith zu mir, oh, die hat dich jetzt aber angebaggert, oder? Und sag ich, wer? Oh, jetzt, tu doch nicht so. Sag ich, wer denn? Ja, die, mit der du gerade gesprochen hast. Ja, ich merke das gar nicht. Ja, und das ist schön. Das ist nichts Schlimmes. Ja. Man soll dann nicht streiten, sondern sich in den Arm nehmen und verstehen, was dahinter steckt. Du siehst mich so, dass ich verführerisch bin oder dass jemand sich besonders für mich interessiert oder so, ja. Also das ist mein Beitrag jetzt zur MeToo-Debatte.
Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Wir könnten jetzt auch Ihre Lebensmusiktitel besprechen, Herr Milberg. Ich hätte jetzt gedacht, Sie als Künstler in Ihrer Altersklasse, Sie kommen mit den Rolling Stones und den Beatles und mit Flower Power Musik. Sie sind aber ein sehr ruhiger, ein sehr klassisch interessierter Mensch.
Nein, diese Musikauswahl ist spezifisch. Die ist jetzt nicht das, was ich immer höre. Ich höre alles und weiß aber oft auch nicht, was es ist. Das ist sozusagen der Tagesform geschuldet. Ja, und da habe ich jetzt gerade mal gesagt, ach so, ganz auf die Schnelle, ja. Und weil ich das nie mache, über diese klassische Musik zu sprechen, habe ich gedacht, das mute ich jetzt mal den Hörern zu und meinem Gesprächspartner Jan Malte mute ich das mal zu, mal schauen, was passiert.
So, Rachmaninow, Elegie, Opus 3, Nummer 1. Ich würde, wenn Sie nichts gegen haben, Ihre weiteren Musiktipps im Internet veröffentlichen, damit jeder einmal so einen Axel Milberg-Abend verbringen kann. Mit Hélène Grimaud, Piano Concerto Nummer 23, zweites Adagio und Georges Moustaki mit Le Renard à l'Anneau d'Or. Da kommt der Franzose.
Ich habe als 15-Jähriger vielleicht in Kiel lebend eine Vorabendserie gesehen, Der Fuchs mit dem goldenen Ohrring. Und vor ein paar Jahren dachte ich daran zurück und dachte, oh, wie hieß diese tolle französische Vorabendserie? Ich liebe Frankreich, ich liebe die Franzosen, ich liebe die französische Lebensart.
Sie haben auch Französisch als erste Fremdsprache gehabt, haben Sie gesagt.
So, ja. Und dazu hat der in Frankreich lebende ursprüngliche Grieche, Moustaki, diese wunderbare Musik geschrieben.
Schön. Ein Abend mit Axel Milberg neigt sich dem Ende entgegen.
Wie schade.
Oder? Sie können das aber auch.
Ja.
Mit dem Honig um Bart und so. Sie sind doch froh, dass vorbei ist. Geben Sie es doch zu.
Nein, ich rede gerne.
Ach was. Aber ich hätte jetzt was, das nennt sich Schnellfragerunde. Da geht es um wenig reden oder vor allen Dingen um spontane Antworten.
Spontan und kurz?
Jawohl.
Okay.
120 Sekunden für Sie. Auf die Plätze, fertig, los. Gala oder Bunte?
Gala.
Marilyn Monroe oder Marlene Dietrich?
Marlene Dietrich.
Iris Berben oder Hannelore Elsner?
Iris Berben.
Sibel Kekilli oder Ulrike Volkerts?
Sibel.
Schon mal was Wertvolles verloren?
Nein.
Wann haben Sie das letzte Mal zu viel getrunken?
Silvester.
Was?
Es war Champagner. Ja, das andere habe ich vergessen.
Welche Eigenschaft haben Sie glücklicherweise vererbt?
Lebensfreude, zuhören können.
Welche leider auch?
Nachtragend sein.
Ist einem Schauspieler auch mal was peinlich?
Ja.
Was denn?
Die eigene Eitelkeit zum Beispiel, wenn das andere merken, bevor man es selber merkt, dann ist es peinlich.
Ein guter Vorleser braucht
Logik.
Meinen Kindern habe ich am liebsten was vorgelesen?
Ja, Der Satz ist aber schon zu Ende. Wo ist die Frage?
Was?
Ach so, habe ich was vorgelesen? Falsch betont, Entschuldigung.
Entschuldige. Aber, da fehlte die Logik.
Ja, meine Kindern habe ich was vorgelesen. Ich, stimmt. Ja, soweit, ja. So gut.
Was haben Sie Ihren Kindern besonders gerne vorgelesen?
Die Fasanenjagd von Roald Dahl.
Uiuiui. Das Buch Ihres Lebens.
Ada oder das Verlangen von Wladimir Nabokov.
Die prägendste Begegnung.
Die prägendste. Es gab tatsächlich einige. Ich nenne einen Kieler Namen. Dr. Paul Husfeld. Als ich 16 war, glaube ich, war das mein Pastor. Und bei dem hatten wir Konfirmationsunterricht. Und da habe ich anschließend nach der Konfirmation auch montagabends immer so eine Art Literaturstunde freiwillig besucht mit Gleichaltrigen. Und dieser Paul Husfeld hat mich zu Büchern, zu Sprache und zu dem sinnlichen Genuss von Sprache und von Lesen geführt. Ein toller Mann.
Welche Rolle in einem anderen Film hätten Sie gerne gehabt?
As good as it gets, besser geht's nicht, Nicholson als Mistkerl, der sich mühsam versucht, zu einem besseren Menschen erziehen zu lassen.
Mein größtes Glück ist?
Judith.
Letzte Frage, unvergessen ist und bleibt für mich.
Oh, das ist so viel, da flimmert's gerade mir im Kopf. So schwer, da eine Sache herauszunehmen. Ich sage mal, da ich hier in Kiel bin, zum Beispiel das Geräusch der Hämmer, die in nebligen Winternächten auf das Stahlblech treffen, der Howaldswerft.
Axel Milberg, vielen Dank, dass Sie die Tür aufgemacht haben in Ihr Kiel, dass Sie hier waren. Und ich hoffe, Sie kommen bald wieder.
Ich freue mich, wiederzukommen und ich bin ganz glücklich über unser Gespräch. Vielen Dank.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.